Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung. Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Die britische Netflix-Serie «Adolescence Stranded» und führt ZuschauerInnen in die Welt der Incels. Das sind Männer, die unfreiwillig keinen Sex haben. Sie tun sich im Internet zusammen und fühlen sich von Frauen abgelehnt und von der Gesellschaft komplett übersehen. In der Serie geht der daraus resultierende Frauenhass so weit, dass der 13-jährige Jamie mutmaßlich seine gleichaltrige Mitschülerin ersticht. Und das ohne, dass seine Eltern irgendeine Ahnung haben, was bei ihm eigentlich los ist.
Polizei, Hände hoch!
Polizei, auf
hey,
den Boden!
Ich hab's
euch
Hände,
wo ich dich sehen kann!
Los. Ihr macht einen Riesenfehler! Hey, hier ist noch ein Kind!
Der hat dich am liebsten getan!
Laut dem britischen Premierminister Keir Starmer, der die Serie mit seinen beiden Söhnen geschaut hat, ist es ein Weckruf. Die Problematik, dass junge Männer auf Social Media in einen Sog von Gewalt und Frauenfeindlichkeit gezogen werden, sei real. Aber wie verbreitet sind solche Gedanken eigentlich bei uns in der Schweiz? Gibt es auch da eine wachsende Incel-Szene? Und wie können Eltern gegensteuern? Mein Name ist Sina Albisetti und über diese Frage rede ich mit Markus Theunert. Er ist Männerpsychologe und Experte in Geschlechterfragen. Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Theunert.
Grüezi, hallo.
Haben Sie die Netflix-Serie gesehen?
Nicht ganz, nein. Ausschnittweise, aber nicht ganz.
Gibt es in der Schweiz auch so Incel-Szenen? Was beobachten Sie als Männerpsychologe?
Wichtig scheint mir, dass man den ganzen Bereich ein bisschen differenziert anschaut. Also, zentral die Manosphere als virtuelle Raum, wo Männer sich austauschen untereinander, und zwar eine ganz spezielle Art von Austausch und eine ganz spezielle Art von Männer. Also die Männer, die das Gefühl haben, sie seien eigentlich die Flieger von der Emanzipationsbewegung. Die Manosphere ist nicht identisch mit der Incel-Szene. Innerhalb von der Manosphere ist ganz viel an Resouveränisierungspropaganda dabei. Also all das, was wir kennen von einem Andrew Tate, der sagt, hey, du musst stark sein, muskulös sein, du musst dich durchsetzen, du musst Frauen dominieren, du darfst dich auch über den Willen von Frauen hinwegsetzen. Das ist eine Botschaft, die probiert, Männer zu empowern, zurück in die alte, überholte Männerrolle von den 1950er Jahren letztlich zurückzufinden. Die Incel-Szene ist im Vergleich kleinere und wirklich spezielle Szene, insofern sich dort Männer vereinen, die die Hoffnung aufgegeben haben, dass sie könnten noch überhaupt den Anschluss finden an das patriarchale Versprechen, das heisst, sei flüssig und du bekommst einen guten Job, sichere Lebensumstände und vor allem eben auch eine Frau, die dir Zuwendung und Sexualität schenkt.
Also eine gewisse Orientierungslosigkeit, eine Verunsicherung, sind das die Motive oder die Gedanken, die dazu führen?
Die Verunsicherung und Orientierungslosigkeit unter männlichen Jugendlichen und jungen Männern oder unter Männern generell ist riesengroß. Man muss sich vorstellen, dass das auch halt sehr verständlich ist, wegen dem, weil wir tatsächlich in einer grossen Transformation sind. Das Problem dabei ist, wir haben nicht wirklich eine Weiterentwicklung von den alten Männlichkeitsnormen, sondern eine Überlappung von widersprüchlichen Männlichkeitsnormen. Das heisst, das alte Bild vom starken, kräftigen Mann, der weiss, was er will und weiss, was durchgeht, das gilt nach wie vor. Als insbesondere junger Mann bin ich gut beraten, auch die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen, wenn es mir wichtig ist, innerhalb von der Gruppe von der gleichgeschlechtlichen, gleichaltrigen Peers Anerkennung zu finden, um meinen Rang im Männlichkeitsranking zu sichern. Gleichzeitig aber kommen wir als Gesellschaft, als Eltern, als Schule und sagen, nein, das ist toxisch, aufpassen. Ihr müsst emotionale Kompetenz entwickeln, Teamplayer sein, einfühlsam, auf keinen Fall übergriffig. Das ist natürlich völlig korrekt. Die alten Männlichkeitsanforderungen sind gewaltbegünstigend und gesundheitsgefährdend. Aber Was nicht geht, ist einfach so zu tun, als sei es kein Problem, völlig konträre Anforderungsprofile zu erfüllen. Das kann nicht aufgehen. Und was wir machen als Regelgesellschaft, wir versagen dabei, den jungen Männern irgendeine Orientierung zu geben, wie sie können sich in dieser Doppelbotschaft bewegen. Und was passiert ist letztlich, dass wir jetzt konfrontiert sind mit den Folgen von dieser Überforderung, wo die jungen Männer einfach nicht mitkommen und zu einem grossen Anteil denen halt in den Widerstand gehen, in die Rebellion, in den Kampf gegen die modernisierte Männlichkeitsanforderungen. Und dann suchen sie das Heil in diesen ganz alten, traditionellen Botschaften, wo sie zwar nicht wirklich glücklich werden machen, aber immerhin Orientierung geben.
Also sehen Sie Gesellschaft in der Pflicht?
Es ist viel zu einfach, jetzt einfach Problemjungs rauszupicken und mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, ui, die haben ein Gewaltproblem. Das Gewaltproblem ist nicht bei den jungen Männern. Das Gewaltproblem ist in der Erziehung zur Männlichkeit angelegt. Wir tun, wenn wir von Männern verlangen, dass sie sich an den geltenden gesellschaftlichen Männlichkeitsanforderungen orientieren, tun wir sie berauben, eine ganz wichtige Informationsquelle im Zugang zu ihrer eigenen Innenwelt. Wir berauben sie der Sicherheit, dass sich zu sich selber, in sich selber zurückziehen, dass das ein sicherer Ort ist, und vor allem berauben wir sie dem Wissen, das drinnen liegt, wenn man gut in Verbindung ist mit seinen Gefühlen. Gefühle sind Informationsquellen primär, und wenn ich die nicht zur Verfügung habe, dann muss ich sie halt durch irgendwelche Aussenreize probieren zu kompensieren, und das ist nicht wirklich ein guter Ort.
Wie man das programmatisch angehen kann, würde ich gerne am Schluss nochmal besprechen, aber vielleicht nochmal schnell zurück zu der Einstiegsfrage. In England geht wirklich ein Aufschrei durch die Gesellschaft durch, weil es die Inzellbewegung gibt und weil die wachsend ist. Wie schätzen Sie es in der Schweiz ein?
Wir haben keine verlässlichen Zahlen. Wir werden in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich und mit Förderung durch Bundesgelder in diesem Jahr eine grosse bevölkerungsrepräsentative Befragung können durchführen an 5'000 Personen, um die Empfänglichkeit für so männlichkeitsideologische Denkfiguren in der Schweizer Bevölkerung repräsentativ zu erfassen. Das wird auch Aufschlüsse erlauben, wie gross die Inzellproblematik wirklich ist. Wir haben total vage Schätzungen und halt wenig verlässliches Wissen, weil das sehr ein neues Thema ist und weil es keine Mittel gibt, um in den virtuellen Räumen irgendwie vernünftige Angebote zu machen. Die jungen Männer, die sind ja sehr bedürftig. Das sind Hilferufe, die die aussenden. Wir wissen insbesondere, wenn wir jetzt die Teilgruppe der Incels anschauen, dass das psychisch belastete junge Männer sind. Fast jeder Zweite hat Suizidgedanken. Das ist massiv mehr als in der Gesamtbevölkerung. Viele sind einsam, viele haben Mobbing-Erfahrungen. Die Inzellräume sind ein Stück weit auch eine Flucht, wo man sich mit Gleichgesinnten oder Gleichverlorenen kann austauschen und sich ein bisschen weniger allein fühlt in seinem Verlorensein. Aber es ist echt kein ressourcenorientierter Raum. Insofern all die, die sich dort aufhalten, ja natürlich ein Interesse daran haben, die anderen mit runterzuziehen, wenn es einen könnte schaffen und ausbrechen aus dieser Inzellwelt. Das wäre eine Bedrohung, weil die Inzellwelt eben gerade drin besteht, dass die Situation als hoffnungslos empfunden wird. Und die Hoffnungslosigkeit ist natürlich genau auch wieder das, was es so gefährlich macht. Wenn ich nichts mehr zu verlieren habe, dann habe ich nichts mehr zu verlieren, und dann kann das eine attraktive Perspektive sein, durch eigene Tod als Märtyrertod zu zelebrieren, wie das die verschiedenen Attentäter vorgemacht haben, die bis heute verehrt werden in dieser Community.
Sie reden jetzt auch immer von jungen Männern. Der Protagonist in der Serie ist 13. Ist das ein Phänomen, das wirklich hauptsächlich junge Männer betrifft?
Nein, das wäre auch eine deutliche Kritik von mir fachlich an der Serie Adolescence. So wie ich das wahrnehme, ist das für den Einstieg in die Manosphere, also die Konfrontation mit all den Alpha-Männlichkeitsinfluencer, ein realistisches Alter, um sich als Incel zu radikalisieren, ist schlicht zu früh, aus meiner Sicht. Also Incel-Problematik, die lebt ja gerade davon, dass die jungen Männer wiederholt die Erfahrung gemacht haben von Zurückweisung, dass das nicht funktioniert hat, und dann sind sie nett gewesen und dann hat es nicht funktioniert, und dann sind sie ruppig gewesen und hat es auch nicht funktioniert, und dann sind sie gerade trainieren und das hat auch nicht funktioniert. Also da braucht man schlicht ein bisschen Zeit, um genug Frustration und frustrierende Erlebnisse anhäufen, die einem dann zum Inzell macht. Und das ist mit 13 einfach noch nicht wirklich plausibel. Aber was man muss sagen, also es gibt verschiedene Untersuchungen. Eine Untersuchung zum Beispiel, die kürzlich rausgekommen ist, hat mit jungfräulichen Geräten, technischen Geräten, sich in die Social-Media-Plattformen eingeloggt und untersucht, was passiert, wenn man, ohne dass es irgend schon etwas gespeichert hat an Algorithmen oder Inhalt, wie schnell geht es, bis man mit so Alpha-Männlichkeitszeug konfrontiert wird. Antwort 20 Minuten und nach 3 Stunden sind 3/4 von den Inhalten dieser Manosphere zuzuordnen. Also die Algorithmen, die die Konfrontation von jungen Männern mit hochproblematischen, toxischen Männlichkeitsbotschaften verursachen, das ist eine reale Gefahr. Und das passiert natürlich den 13-Jährigen sehr wohl schon beim Einstieg in die Social-Media-Welt. Und das ist der Anfang von der Radikalisierung. Die geht einfach nicht so schnell, wie das im Film suggeriert wird. Oder würde mir jetzt zumindest also einen ganz außergewöhnlichen Verlauf dunken. Und so in der Praxis ist das, was uns begegnet, sind die Älteren von 18-Jährigen. Junge Männer, so plus minus, die hoch besorgt sind, weil der Sohn sagt, ich gehe doch nicht Ausbildung machen, ich schreibe mich beim Andrew Tate in der University of Life ein, das bringt mir mehr, dann werde ich in 2 Jahren reich sein und berühmt sein und dann werden ihr sehen, wo ihr bleibt. Also dort werden einfach sehr viele Träume auf Sand gebaut und sehr viele besorgte Eltern, die nicht mehr recht wissen, weil sie zu denen ihren Söhnen durchdringen.
Ich würde dich nachher gerne gerade anschliessen, aber vielleicht noch eine letzte abschließende Frage zu der Serie auch. Sie haben vorhin gesagt, da ist viel Hoffnungslosigkeit um die Vorbauer auf dem Ganzen. Wie kann es aber am Schluss dazu kommen, dass Überzeugungen plötzlich in Gewaltakt oder eben vielleicht auch in Suizid endet?
Hoffnungslosigkeit ist natürlich ein Treiber von Gewalt, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe und umgekehrt nichts gewinnen kann. Also wenn ich ganz fest in diesem Gedankengebäude gefangen bin, dass egal was ich mache, egal wie flissig ich bin, wie anständig ich bin, wie nett ich bin, wie sportlich ich bin, all das bringt nichts. Ich werde niemals meinem Wunsch näher kommen, eine intime Beziehung, eine Liebesbeziehung, eine sexuelle Beziehung zu einer Frau können einzugehen. Das ist der Kern von dieser Inzel-Ideologie. Dann ist einfach halt, ganz vieles einfach sinnlos. Dann ist ein Stück weit, wenn man sagt, ein richtiges Männerleben bedingt, dass man eine heterosexuelle Partnerschaft hat. Und ich merke, ich scheitere an dieser Kernanforderung an ein richtiges Männerleben. Dann ist das natürlich sehr plausibel, dass da diese Verzweiflung und in letzter Konsequenz auch Gewalt die Folge ist.
Was raten Sie jetzt jungen Männern, die sich eben vielleicht schwer tun mit dem Bild, aber vielleicht eben auch mit den neuen und alten gesellschaftlichen Normen?
Die Botschaft ist eigentlich sehr einfach. Nämlich, du darfst so Mann sein, wie du möchtest. Du bist nicht gezwungen, dich an Männlichkeitsanforderungen zu orientieren. Du darfst dich bedienen. Du kannst schauen, welche Männlichkeitsanforderungen passen zu dir, welche nicht. Und darfst dich als Mann so hervorbringen, wie es zu dir passt. Das ist eigentlich eine sehr ermutigende Botschaft, aber halt trotzdem schwierig, weil wir in einer Welt leben, die patriarchal prägt ist, wo es für junge Menschen enorm wichtig ist, halt zugehörig zu sein, Anerkennung zu finden in der Gruppe von der gleichgeschlechtlichen Peers. Und insofern ist das auch ein bisschen hilflose Message, die ich hier transportiere. Was es braucht, ist ein Umdenken auf gesellschaftlicher Ebene. Wir müssen endlich anfangen, ist mit der patriarchalen Wurzel von unserer Gesellschaft und der männlichkeitsideologischen Prägung von unserer Gesellschaft und Erziehung auseinanderzusetzen. Es ist nicht nicht okay, es ist nicht fair und es ist nicht fachlich vertretbar, einfach den jungen Männern das Gefühl zu geben, ihr stellt dich jetzt aber schwierig an, ihr tönt da irgendwie euch ungünstig entwickeln, während wir doch so super Bedingungen bieten. Das ist einfach nicht wahr, wir lassen unsere Jungen allein mit dem unlösbaren Problem, widersprüchliche Männlichkeitsimperativ müssen zu erfüllen.
Und wie können jetzt Eltern gegensteuern, damit ihre Söhne ein gesundes Geschlechterverhältnis haben oder vielleicht eben auch sich einschalten, wenn sie merken, hey, die rutschen da in etwas rein, sind sich am Radikalisieren und das nimmt den falschen Weg?
Es sind wie zwei Dimensionen, die man unterscheiden muss. Das eine ist die Förderung von der Genderkompetenz und das andere die Förderung von der Medienkompetenz. Genderkompetenz heisst, Kinder dabei zu unterstützen, es so Mann oder Frau oder nochmal etwas ganz anderes zu sein, jenseits von dieser Mann-Frau-Binarität, wie es eben zum Kind passt. Also sie zu unterstützen dabei, ihren eigenen Weg zu gehen und nicht einfach sich selber gewaltsam einzufügen in die Schublade, wo vorgegeben wird, was jetzt ein richtiger Mann oder eine richtige Frau in Anführungszeichen soll sein. Auf Ebene Medienkompetenz heisst es, die Kinder begleiten auf dem Weg in die virtuelle Welt und zwar relativ eng. Also sich interessieren dafür, dranbleiben, die Kinder auch informieren, mit ihnen Inhalt anschauen und immer wieder kritisch reflektieren, erklären auch, wie eben die Inszenierungen zustande kommen, sie insbesondere zu konfrontieren, auch dort, wo mit falschen Informationen oder tendenziösen Inszenierungen geschafft wird und immer wieder einfach den Reality-Check einzubringen, klar machen, hey, das sind Medien, das ist wie ein Film, einfach das ist Fiktion, Realität ist etwas anderes. Eine ganz besondere Verantwortung sehe ich in diesem Zusammenhang bei den Vätern. Wir haben relativ gut belegt, dass die Mädchen in der Pubertät, gerade auch in diesen grossen körperlichen Veränderungen, die dann stattfinden, durch die Mütter begleitet werden. Die fühlen sich und machen sich verantwortlich, um Mädchen zu erklären, was das ist, eine Mens, Regelblutung beispielsweise. Und die Väter, die sich dort einfach rausnehmen. Die Buben fallen dort zwischen Stuhl und Bank. Die Mütter ist irgendwie im statistischen Schnitt, es gibt natürlich immer ganz viele, die das anders machen, zum Glück. Aber im grossen statistischen Schnitt stimmt die Aussage, den Müttern ist es jetzt heissen, die Söhne irgendwie in dieser schwierigen Phase so vom Bub zum Mann, auch zum sexuellen Mann zu begleiten und die Väter nehmen sich aus der Verantwortung und überlassen die Kinder, die Buben einfach sich selber respektive diesen nicht wirklich hilfreichen Erziehungsbotschaften aus dem Internet.
Zum Abschluss vielleicht noch, ab wann braucht es professionelle Hilfe?
Das mit der professionellen Hilfe ist schneller gesagt als gemacht. Wir haben insgesamt wenig Professionalisierung, wenig Ressourcen in diesem Feld, kaum spezialisierte Angebote. Also da muss man zuerst einmal jemanden finden, der überhaupt kompetent damit umgehen kann. Da stehen insbesondere die Kantone in der Verantwortung, entsprechende Strukturen aufzubauen, Projekte zu finanzieren. Wie immer ist es auch so, günstiger wäre es, wenn man präventiv aktiv wurde, also wenn man an Männlichkeitsvorstellungen arbeiten, statt einfach diesen Problem lösen. Wenn wir ein Problem lösen, dann lösen wir sie immer noch besser am Anfang. Das heisst, aufsuchende soziale Arbeit im virtuellen Raum. In der Schweiz gibt es da noch überhaupt keine Anstrengungen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, dann, wenn die Eltern die Kinder nicht mehr reichen, dann ist der letzte Zeitpunkt, wo es sinnvoll ist, Fachpersonen einzubeziehen. Also denen, wenn man das Gefühl hat, man trinkt einfach nicht mehr durch, wenn man selber abgewertet wird, ist auch schwierig, gerade für Väter. Also das ist, wenn der Bub den ganzen Tag hört, dass Männer geile Sachen müssen sie mit fetten Kerlen und dicken Muskeln und dann das mit dem eigenen Vater vergleichen, der halt irgendeinem Job nachgeht und halt irgendwie so aussieht, wie halt der Vater so aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass der Sohn den Vater abwertet, als zu wenig männlich anschaut, als Vorbild zurückweist und das bedingt wiederum hohe Kompetenzen im Umgang mit dem eigenen Mann auf Seite vom Vater, damit er nicht einfach zumacht vor lauter Kränkung. Und das ist das, was im Normalfall passiert. Der Vater, der 2-3 Anläufe unternimmt, mit dem Sohn das Gespräch zu führen und merkt, das geht nicht und findet, ja gut, also dann, ich muss mich doch nicht beleidigen lassen von meinem Sohn oder sonst halt in in so eine Kränkungsdynamik hineinkommt und wiederum die Kinder allein lässt. Also, um eine positive Botschaft zu sagen, sind in Kontakt. Einfach ein bisschen egal, wie der Kontakt ist und wenn er auch heftig ist, auch wenn es Reibungen gibt, Konfrontationen, Hauptsache Kontakt, einfach abhängen, sich aus dem Kontakt stehlen mit den Kindern, das ist das, was am schwierigsten ist für die Entwicklung.
Danke Ihnen vielmals für die Auskunft und das Gespräch, Herr Thuner.
Danke auch fürs Interesse. Danke vielmals.
Mögliche Anlaufstellen sind der Schulpsychologische Dienst oder Erziehungs- und Familienberatungsstellen. Mein Name ist Sinal Bisetti und ich entlasse euch aus dieser Folge mit einem Random Fact, gesprochen vom Reto Scherer. Schön, sind ihr mit dabei gewesen und bis zum nächsten Mal.
Blauwal machen das lauteste Tiergeräusch, das jemals von einem Lebewesen gemacht worden ist. Sie können bis zu 188 Dezibel erreichen. Sie sind mit dem lauter als ein Düsenjet, der es gerade mal auf 140 Dezibel schafft.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.